Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ob Smartphone oder Tablet, sie alle brauchen gelegentlich mal ein Update, damit sie weiterhin fehlerfrei funktionieren. Auch der Digitalpakt, mit dem Bund und Länder die digitale Ausstattung und Bildung an Schulen finanzieren, braucht ein Update, und zwar dringend. Denn schon am 16. Mai, also in wenigen Tagen, läuft dieser Pakt aus. Und das Update, also der Digitalpakt 2.0, ist immer noch nicht in Sicht. In Campus und Karriere fragen wir nach, warum Bund und Länder bei diesem wichtigen Bildungsprojekt nicht vorankommen. Und wir möchten gerne auch von Ihnen hören, was diese Hängepartie für die Schulpraxis bedeutet. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Am Mikrofon bis drei ist Regina Brinkmann. Hallo. Digitalpakt in der Warteschleife. Wie geht es weiter mit der digitalen Bildung und Ausstattung an unseren Schulen? Das ist unser Thema hier bei Campus und Karriere. Und dazu begrüße ich Helmut Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport in Thüringen. Herzlich willkommen.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Und Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Brinkmann, vielen Dank.
Gerne. Eigentlich ist ja schon seit 2019 klar, wann der bisherige Digitalpakt formal ausläuft, nämlich am 16. Mai 2024, also in wenigen Tagen. Trotzdem ist wenige Tage davor immer noch keine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern in Sicht. Aus den Reihen der Bundesländer kommt der Vorwurf, die Ampelkoalition im Bund wolle den Digitalpakt Schule platzen lassen. Herr Brandenburg, steht der Digitalpakt auf der Kippe?
Nein, also den Vorwurf würde ich auch dezidiert nicht teilen. Es ist ja von Anfang an kommuniziert worden, dass wir gemeinsam ab dem Jahr 2025, also nächstes Jahr möglichst zu Jahresbeginn, mit dem Digitalpakt 2.0 starten wollen. Das ist auch wichtig, weil die Digitalisierung natürlich an den Schulen kein Ende gefunden hat, sondern mit künstlicher Intelligenz, den Chatbots und vielem mehr auch neue Herausforderungen dazugekommen sind. Und deshalb arbeiten wir gerade in den Verhandlungen sehr intensiv mit den Ländern daran, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
Was den Zeitpunkt der Weiterfinanzierung angeht, da herrschen da auch zwischen Bund und Ländern, glaube ich, noch unterschiedliche Auffassungen. Da kann uns Herr Holter vielleicht nachher noch was zu sagen. Aber ich möchte noch mal an diesem Vorwurf dranbleiben. Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Vertreterin der CDU-Länder innerhalb der Kultusministerkonferenz, hat dazu vor wenigen Tagen in einem Zeitungsinterview gesagt, und ich zitiere sie an dieser Stelle mal: Was den Digitalpakt angeht, muss man immer mehr den Eindruck gewinnen, dass der Bund an einer Strategie, die verfolgt, um den Digitalpakt am Ende scheitern zu lassen. Und das finde ich jetzt interessant, dass mit Blick auf eine Bundesregierung mit FDP-Beteiligung, die sich immer das Thema digitale Bildung zentral auf ihre Fahnen geschrieben hat, besonders unverständlich, sagt sie. Warum ist dem FDP-geführten Bildungsministerium, Herr Brandenburg, die Digitalisierung der Schulen plötzlich nicht mehr so viel wert?
Also manche Äußerungen, die Sie da auch von Frau Prien in den letzten Wochen gehört oder gelesen haben, sind vielleicht auch jetzt im Wahlkampfkontext eher einzuordnen. Ich möchte sehr deutlich nochmal betonen, dass der Digitalpakt 2.0 natürlich kommen muss. Daran arbeiten wir intensiv. Das ist aber auch eine Aufgabe von Bund und Ländern gemeinsam. Ein Grund, wieso natürlich diese Verhandlungen jetzt gar nicht so einfach sind, ist, dass wir bewusst gesagt haben, wir wollen aus den Fehlern des Digitalpakt Schule, also der ersten Auflage des Digitalpakt Lernen, und ein Instrument schaffen, was nicht am Ende wieder im Wesentlichen nur auf die Technik schaut, sondern die Herausforderung drumherum, also insbesondere die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte im digitalen Zeitalter, genauso wie die Frage, wie finden wir eine Lösung für die Administration der Geräte, damit nicht am Ende wieder Lehrkräfte sich dann nebenher darum kümmern müssen, sondern professionelle IT-Kräfte an den Schulen zur Verfügung stehen. Das beispielhaft sind Fragen, die wir natürlich in den Blick nehmen müssen. Das macht die Verhandlungen sicher nicht einfacher. Mhm. Aber wir haben ja gemeinsam beim Startchancenprogramm auch bewiesen, die Verhandlungen mögen manchmal schwierig sein. Gemeinsam kommt man am Ende dann doch zu besseren Ergebnissen.
Das macht die Verhandlungen nicht einfacher. Wir können auch noch im Laufe der Sendung ein bisschen konkreter drauf schauen, was Sie sich da jetzt so wünschen und was wir vielleicht auch aus dem bisherigen Pakt so lernen können. Aber wenn man natürlich konkretere Vorstellungen hat für den neuen Digitalpakt, dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, was der Bund bereit ist, da in die Finanzierung zu stecken. Und da sagen Sie ja ganz klar in einem Entwurf, der seit letzter Woche auch den Ländern vorliegt, dass der Bund nicht mehr zu 90% zahlen wird, sondern nur noch zu 50% und die anderen 50% müssten dann eben aus den Ländern kommen. Riskieren Sie damit nicht auch, dass das Ding vor die Wand gefahren wird, weil viele Länder sich das dann vielleicht gar nicht mehr leisten können?
Nein, denn die Digitalisierung der Schulen ist eine Aufgabe, vor der stehen wir als Staat insgesamt. Die Länder sind dafür zuständig. Der Bund will hier zusätzliches Geld den Ländern zur Verfügung stellen, um ihre Aufgaben dann auch angemessen zu bewältigen. Es ist aber diese 50-50-Finanzierung, die ist keine Überraschung an der Stelle, sondern das ist ja ein allgemeiner Beschluss, auch schon seit dem Frühsommer letzten Jahres, allen Beteiligten bekannt, dass der Bund künftig, egal in welchem Politikfeld, und das betrifft eben auch die Bundespolitik, nur noch dann Geld für Länderaufgaben geben kann, wenn die Länder sich an dieser Finanzierung eben hälftig auch mit eigenem Geld beteiligen. Das ist sehr wichtig und seitens des Bundes wollen wir auch in den Verhandlungen natürlich eine gemeinsame Lösung finden, die dazu führt, dass diese Last, also die Kofinanzierung, am Ende nicht auf die Kommunen abgewälzt wird. Das wäre in der Tat ein Problem, wenn sich dann nur die wohlhabenderen Kommunen die Beteiligung leisten könnten und die anderen in die Röhre schauen. Das kann es also nicht sein. Da sind also jetzt Bund und Länder gemeinsam in den aktuellen Haushaltsaufstellungen vor der großen Aufgabe, das Geld, zusätzliches Geld ausdrücklich in den Haushaltsberatungen bereitzustellen. Und diese Aufgabe stellen wir uns und das gilt natürlich für die Bundes- und Landesseite gleichermaßen.
Nun ist ja schon der Ärger aus den Ländern zumindest in Person von Frau Prien eben angeklungen mit dem Zitat. Wir haben natürlich auch die Länderseite hier in der Runde. Herr Holter hatte ich eben schon begrüßt, Bildungsminister von Thüringen. Und Sie haben damals im Jahr 2018, Herr Holter, auch als Präsident der Kultusministerkonferenz schon die schwierigen Verhandlungen um den ersten Digitalpakt miterlebt. Warum ist das auch bei diesem Pakt schon wieder so eine schwere Geburt?
Ja, spannende Frage. Also damals 2018, dann finalisiert 2019, ging es erstmal um die Grundfrage, wie kommt eigentlich Bundesgeld zu den Schulträgern, sprich zu den Kommunen, was Herr Brandenburg gerade angesprochen hat. Das ist ja sozusagen der dritte Partner, der mit dem Boot sich befindet. Und wir, damals war es dann auch notwendig, das haben alle Juristinnen und Juristen uns mitgegeben, wir brauchten die Verfassungs-, die Grundgesetzänderung in den im Artikel 104c, der das dann ermöglicht hat. Das ist also dann auch geklärt. Und dann ging es immer um Detailfragen, die wir dann am Ende auch ausgehandelt haben. Und das ist ein gewisses Tauziehen. Jetzt haben wir eine verfahrene, auf eine festgefahrene Situation.
Ich hoffe, also noch schlimmer als 2018, würden Sie sagen?
Im Moment ist es, steht es spitze auf Knopf, weil das, was der Bund uns vorgelegt hat, wir Länder nicht akzeptieren können. Also ich hatte jetzt letzte Woche in der A-Länder-Runde, zu der ich gehöre, eine Abstimmung. Ich weiß, dass die B, also die CDU-Länder, sich auch die Tage abgestimmt haben. Wie die KMK jetzt insgesamt vorgehen wird, kann ich im Moment nicht sagen. Wir brauchen nicht die Beschreibung der Situation, aber auf der einen Seite ist schon mal über die 50-50 gesprochen worden. Aber bisher, Herr Brandenburg, hat der Bund ja nicht gesagt, wovon 50%. Das ist ja die Gesamtsumme. Wir Länder haben jetzt mit dem Digitalpakt 1 ja insgesamt, auch mit den nachträglichen Programmen, 6,5 Milliarden auf 5 Jahre gehabt. Das ist auch eine Forderung von uns, dass wiederum jedes Jahr 1,3 Milliarden eingestellt werden. Aber eben nicht nur, wie Sie jetzt sagen, als Bund jährlich in Jahresscheiben, sondern wir brauchen tatsächlich über den gesamten Zeitraum eine auskömmliche Finanzierung. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, ja, 1.1.2025. Aber was ist mit den Schulen oder mit den Schulträgern, die jetzt im 2024 nach dem 16. Mai schon anfangen und im Vorgriff auf den Digitalpakt 2.0, wenn er dann kommt, also die Hoffnung gebe ich ja nicht auf, gibt es einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn? Das sind alles solche Fragen, die also finanziell auf der Tagesordnung stehen, die verhandelt werden müssen. Und die andere Frage ist, der Bund will uns Dinge vorgeben, die wir umzusetzen haben. Damit greift er in unsere unmittelbare Hoheit ein. Und das ist genau das, was also die Länder jetzt auf den Plan ruft und sagt, so geht das nicht. Das hat also auch mit der angesprochenen Qualifizierung zu tun. Ich kann nur mir wünschen und auch wünschen und fordern, wir müssen zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit zurückkehren. Das muss ausgehandelt werden. Und der Bund hat einseitig etwas vorgelegt. Das ist in keinster Weise ausverhandelt. Und deswegen ja, ist das so schwierig, weil hier verschiedene Interessen aufeinander knallen. Und Der Dritte, der mit dem Boot sitzt, hatte ich schon erwähnt, die Schulträger. Wir sind ja im Prinzip als Länder, Brandenburg sagt, wir sind verantwortlich, einfach verantwortlich für die materielle und damit auch die digitale Ausstattung, sind die Kommunen. Wir sind zuständig, ja, für Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer und auch was die digitalen Bildungsmedien betrifft, die dort zur Anwendung kommen müssen.
So, jetzt haben wir schon so ein paar Punkte gehört, die Ihnen da unter den Nägeln brennen. Herr Brandenburg, möchten Sie sich da vielleicht zu der einen oder anderen Thematik mal äußern?
Ja, ich glaube, Sie bekommen ja schon einen Einblick. Das sind natürlich intensive Verhandlungen und wir haben ja grundsätzlich auch Vertraulichkeit in den Verhandlungen vereinbart. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt nicht Details.
Das ist schon ganz klar, aber eigentlich ist ja dieser Vorwurf ja im Raum, dass sich der Bund viel zu sehr in die Länderangelegenheiten einmischt. Und auch wenn man diesen Entwurf liest, da wird ja nochmal explizit erwähnt, dass die Länder eben diese Verantwortung hätten und dann ist vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ich möchte jetzt den Ländern nicht da total beispringen, aber vielleicht aus deren Perspektive auch nicht ganz nachvollziehbar, warum sie dann vom Bund entsprechende Vorgaben, ich sage es jetzt mal ganz spitz, diktiert bekommen.
Ja, weil wir die Schüler und Schülerinnen im Blick haben. Man kann die Debatte ja sicher aus zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist eine reine Zuständigkeitsdebatte. Wer hat welche Aufgabe und müsste was tun? Wenn man das auf diese Perspektive fokussiert, dann gäbe es den Digitalpakt nicht. Denn der Bund hat in diesem Bereich ja per se keine Zuständigkeit, will und möchte aber weiterhin gerne auch Geld geben dafür, dass die Digitalisierung vorangeht, weil wir sehen, dass es ohne ein solches Engagement nicht in ausreichendem Maße funktionieren würde. Also diese reine Zuständigkeitsdebatte, die hilft uns an der Stelle nicht weiter.
Was hilft uns denn weiter?
Wir sagen aber, genau diese zweite Perspektive ist ja, was brauchen wir dafür, dass die Digitalisierung an den Schulen gelingt? Und da ist doch eine wesentliche Erkenntnis aus dem Digitalpakt 2.0, dass wenig gewonnen ist, wenn auf dem digitalen Whiteboard dasselbe stattfindet wie vorher auf der Kreidetafel, sondern dass pädagogische Konzepte, die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, dass die Frage, wer wartet diese Geräte, wer kümmert sich um die Administration, dass das doch Fragen sind, die geklärt sein müssen. Das ist natürlich verfassungsrechtlich jetzt nicht ohne weiteres möglich, alles über den Artikel 104c zu lösen. Deshalb sagen wir seitens des Bundes, und dafür haben wir ja ein konkretes Konzept jetzt auch vorgelegt, über das mit den Ländern intensiv gerade gesprochen wird. Wir brauchen dann ein Gesamtkonzept, wo die Technik und die Finanzierung dieser Technik ein Element ist, wir uns die anderen Dinge aber auch weiter mit anschauen.
Das ist aber auch, wenn ich das darauf antworten darf, was Herr Brandenburg jetzt anspricht, ist natürlich von den Aufgaben her alles richtig. Mhm. So, und wir haben, ich war jetzt gerade in einem Landkreis, Kyffhäuser Kreis im Norden von Thüringen, da läuft die Administration aller Schulen, auch übrigens aller Endgeräte, Lehrer und Lehrerinnen und Schülerinnen und Schüler Endgeräte, über die Kreisverwaltung, also das Landratsamt. Die haben eine IT-Abteilung dort gegründet. Drei Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort. Die machen Ferndiagnose und Fernupdates und also alles das, was eben mit digitaler Technik zusammenhängt. Und ich gebe Herrn Brandenburg recht, wir dürfen digitale Schule nicht auf die digitale Technik reduzieren. Wir reden in Thüringen bewusst von der Kultur der Digitalität. Und das ist die Frage, wie zieht eben ziehen digitale Bildungsmedien in den Schulalltag ein? Und da erlebe ich tatsächlich, dass digitale Bildungsmedien genutzt werden, dass die Schülerendgeräte genutzt werden, die entweder privat beschafft wurden oder über den Digitalpakt gekommen sind oder in Thüringen auch noch über Corona-Zusatzmaßnahmen auch nochmal finanziert wurden. Wir haben über 41.000 Schülerendgeräte angeschafft. Also das sind alles Maßnahmen, die sind richtig notwendig. Die Lehrerinnen und Lehrer stellen sich um. Und deswegen gibt es eine Zuständigkeit der Länder, was die Inhalte betrifft und die Nutzung dieser digitalen Bildungsmedien. Wir haben jetzt gerade das Schulgesetz übrigens in großer Übereinstimmung im Landtag einstimmig geändert, dass der digitale Unterricht, auch hybrider Unterricht, eine Rechtsgrundlage hat. Das sind ja auch wichtige Voraussetzungen. Und die Schulträger müssen natürlich ihre Verantwortung wahrnehmen. Deswegen wird im Digitalpakt 2.0 haben wir auf der einen Seite ja technische Fragen, materiell-technische Fragen zu lösen. Also gibt es Ersatzinvestitionen und weitere Ausstattungsfragen. Und wir haben natürlich auch, das sagen wir die Schulen ja auch, was ist jetzt mit Apps, was ist mit Software, was ist mit Lizenzen für das Programm und jenes Programm. Also wir würden gern dieses und jenes machen, aber dafür brauchen wir das nötige Kleingeld. so klein ist es ja dann wieder nicht, um das also zu finanzieren. Und das sind die Herausforderungen. Das soll neben der Qualifizierung, soll dann natürlich über nach unserer Vorstellung, Ländervorstellung über den Digitalpakt 2.0 mit abgesichert werden. So, und da muss man sich treffen, nach meiner Auffassung.
Da muss man sich treffen, aber Herr Holter, was wünschen Sie sich denn vom Bund? Also, dass der Ihnen sozusagen eine Art Blankoscheck ausstellt und sagt, ihr wisst ja schon, ihr seid Länder, ihr könnt mit Bildung umgehen, was jetzt verschiedene Studien ja gerade zeigen, dass das nicht so gut funktioniert, was die Grundschulen angeht und die Kompetenzen von Kindern, was Lesen und Schreiben angeht. Da liegt ja auch einiges im Argen. Und also wünschen Sie sich so eine Art Blankoscheck, das stärkere Vertrauen des Bundes in die Länder, dass sie ihren Job, auch was die Digitalisierung angeht, schon gut machen?
Also Blankoscheck ist jetzt natürlich idealistisch formuliert. Nein, also das glaube ich.
Aber weniger Forderungen, weil das ist ja ein ziemlich rigider Forderungskatalog, der Ihnen da jetzt vorgelegt wurde.
Ja, das ist ein rigider Forderungskatalog. Das würde ich dick unterstreichen oder auch unterschreiben. Und das funktioniert so nicht. Also wir müssen schon die Freiheit haben, unseren Bildungsauftrag in den Ländern jeweils umzusetzen. Wir haben das, wie gesagt, beim Stadtchancenprogramm, das haben wir mal kurz erst angetippt, und auch beim Digitalpakt 1.0 gut ausgehandelt. Und hier ist es jetzt nach meiner Auffassung notwendig, dass der Bund erstens sagt, wie viel Geld soll zur Verfügung stehen. Sie haben ja auch bei der Anmoderation gesagt, ich bin auch für andere Bereiche zuständig, ob im Kindergartenbereich oder auch im Sportbereich. Wir kommen auch in diesen Kritikfeldern nicht voran, weil auf Bundesebene der Haushalt nicht ausgehandelt ist. Habe ich erst gesagt, was sind die 50%? Und ich habe zum Beispiel für den Haushalt 25 eine Anmeldung gemacht, die liegt mit über 400 Millionen über der Vorgabe meiner Finanzministerin. Wenn jetzt noch der Digitalpakt in dieser Größenordnung hinzukommen soll, sprengt das alles, was nicht nur meinen Einzelplan betrifft, sondern eben auch den Landeshaushalt. Und das sind also Fragen, die ich dort sehe. Wir sind zuständig. Was ich mir vom Bund wünsche, neben der Frage, dass wir den Digitalpakt 2.0 konkret aushandeln, dass er sich dauerhaft im Bildungsrang engagiert.
So, also das ist auch das, was sich der Verband Bildung und Erziehung wünscht, ein Digitalpakt für die Ewigkeit, so hat er es mal genannt.
Ja.
Herr Holter, lassen wir diese Forderung einmal mal kurz so stehen, weil ich möchte die Diskussionsrunde noch ein bisschen erweitern, will eigentlich auch noch erfahren von Schulpraktikern und von einem Bildungsforscher, wie die quasi diese Diskussion, die Pläne für den neuen Digitalpakt und auch die Umsetzung des bisherigen Digitalpaktes bewerten. Und dazu begrüße ich Michael Vrase, er ist Bildungsforscher und Professor an der Universität Hildesheim und beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Herr Vrase.
Hallo.
Außerdem begrüße ich Martin Fugmann, Schulleiter und Vorstandsmitglied bei der Herius Bildungsstiftung. Herr Fugmann, Sie haben als Schulleiter viel Erfahrung mit digitaler Ausstattung und wie sie die Schulbildung verändern und prägen kann. Zunächst als Leiter der German International School im Silicon Valley und seit 2016 als Schulleiter eines Gymnasiums in Gütersloh, das als digitale Vorreiterschule gilt. Was bedeutet es für Schulen, wenn der nächste Digitalpakt so wie jetzt noch in der Schwebe ist?
Ja, also erstmal hallo. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass der Digitalpakt nicht kommt. Und ich glaube, so geht es vielen Schulen. Und wir hören jetzt auch im Gespräch vorhin ganz viel von Zuständigkeiten. Es geht ja darum, dass wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen und jetzt wirklich schauen, was ankommen muss. Und wenn Sie jetzt nach Schulen allgemein fragen, dann ist das natürlich total unterschiedlich. Es gibt ja Schulen, die sind nach wie vor sehr, sehr abgehängt. Und es gibt Schulen, die haben sich, wie jetzt meine Schule, seit 1998 schon mit dem Thema beschäftigt. Wir sind jetzt nicht nur technologisch ganz gut vorbereitet auf diese Phase der Bildung, sondern eben auch kompetenzmäßig im Kollegium und auch in der Schulgemeinschaft insgesamt. Die Frage der es geht für mich immer schon gar nicht mehr um das Digitale. Es geht eigentlich um Bildung. Und wir brauchen einen Bildungspakt und das Digitale spielt da eine Rolle.
Und, also würden Sie das gar nicht mehr Digitalpakt nennen, sondern eigentlich Bildungspakt mit digitaler Ausstattung, sowas vielleicht?
Bildungspakt unter den Bedingungen der Digitalität. Mhm. Weil ich finde, dass wir es immer noch nicht als Querschnittsaufgabe betrachten, sondern zunächst erstmal technologiefokussiert gearbeitet haben, jetzt aber sagen, völlig zu Recht, Herr Brandenburg und auch Herr Holter, es muss natürlich lernkulturell sich einiges ändern. Und wir müssten uns jetzt die Interdependenzen angucken, die hier entstehen und an welchen Stellschrauben wir drehen müssen. Wir haben schon 2016 immer in der Diskussion darauf hingewiesen, dass es in der Investitionslogik eine Endgerätefalle gibt. Wenn Sie alles in Endgeräte investieren, haben Sie am Ende nicht ausreichend Ressourcen, um über Support, Netzwerke und vor allen Dingen Software nachzudenken. Jetzt gibt es eine total interessante Entwicklung über ChatGPT, weil plötzlich klar wird, aha, jetzt die Systemoffenheit ist ja jetzt gegeben. Sie können von jedem System, ob Microsoft, ob Apple, Google, von jedem Betriebssystem, was WLAN hat, können Sie auf ChatGPT zugreifen. Und das ist plötzlich ein Gamechanger. Sie sehen auch, dass Sie für ChatGPT keine 30-modulige Lehrkräftefortbildung machen müssen in der Anwendung. Auch das hat sich ja total verändert. Und ich glaube, wir sind an einem interessanten Punkt, wo wir nochmal neu denken müssen, wie die Dinge integriert zusammengehören und wie man jetzt Investitionen auch so tätigt, dass sie sinnvoll und nachhaltig sind und dass man nicht in einem Rhythmus von 3 Jahren permanent Schulen und ganze Städte und Kommunen ausstatten muss mit neuen Endgeräten. Das wird nicht zum Ziel führen.
Mhm. Greifen wir doch mal einen Punkt auf, der von der Bundesseite kommt, eben eine verpflichtende Lehrkräftefortbildung, also was den Bereich der digitalen Bildung angeht. Wie kommt das in Kollegien an Schulen an, wenn es heißt, künftig müsst ihr jetzt mal in die digitale Fortbildung, weil ihr könnt es ja noch nicht. Wie reagieren da Schulen drauf und Schulleitungen?
Ja, also wenn ich es jetzt in meinem Kollegium so formulieren würde, wie Sie es gerade gesagt haben, dann hätte ich nicht so viele Chancen. Das ist ja genau das Problem. Wenn ich komme und sage, da ist was Neues und jetzt müsst ihr euch fortbilden, dann gibt es sofort eine Abwehrhaltung bei den Menschen, weil sie glauben, dass das, was sie im Moment machen, nicht gut machen. Und jetzt gehe ich erstmal davon aus, dass alle Lehrkräfte, die bei uns im System arbeiten, es mag jetzt ein bisschen elitistisch klingen, ich will da nicht mit der rosaroten Brille drauf gucken, aber die Voraussetzung ist doch, dass ich erstmal glaube, alle wollen für die Kinder das Beste. Und alle wollen strebt mit dem Anspruch an, möglichst individualisiert, möglichst personalisiert zu unterrichten. Die Kehrseite der Medaille ist, dass uns das in der analogen Welt bislang in den letzten 30 Jahren nicht so gut geglückt ist. Und alle Studien deuten darauf hin, dass Chancengerechtigkeit und die Entkopplung von Elternhäusern und Bildung passieren muss. Und das geht über die Personalisierung des Lernens. Diese Botschaft, die kommt bei Kolleginnen auch in unseren Fortbildungsmaßnahmen immer an. Mhm. Und dann habe ich eine Öffnung des Denkens auch in den Kollegen, warum es sich jetzt lohnt, wirklich für den eigenen Unterricht, für die eigene Selbstwirksamkeit, für die eigene Beziehungsgestaltung mit den Kindern, sich damit auseinanderzusetzen, wie Digitalität jetzt das fördern kann. Und dazu, ich verstehe jetzt, dass Bund und Länder Vereinbarungen treffen müssen, ob jetzt ein Fortbildungszwang mit einer numerisch festgehaltenen Größe, die dann für manche Bundesländer ja bedeutet, dass Millionen Stunden jetzt plötzlich für digitale Fortbildung investiert werden müssen. Das halte ich für falsch. Kollegen und Kolleginnen sind aufgefordert, lebenslang zu lernen, damit sie sich auf die Herausforderungen der Gesellschaft einstellen können. Im Moment sind die sehr, sehr komplex. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das jedes Kollegium, jeder Kollege tut und dass wir entsprechende Strukturen zur Verfügung stellen. Aber ob das über Zwang geht, da bin ich sehr skeptisch.
Herr Holter, Sie wahrscheinlich auch, ne?
Ja, natürlich. Dass Lehrerinnen und Lehrer sich fortbilden, das ist eine Selbstverständlichkeit. So, das ist auch im Thüringer Lehrerbildungsgesetz geregelt. Wenn ich jetzt aber 30 Stunden, wie der Bund gerade vorschlägt, verpflichtend pro Jahr eine digitale Fortbildung in Anspruch nehmen soll und die auch absolvieren soll, dann müsste ich als erstes das Lehrerbildungsgesetz ändern. Das wird schon mal politisch schwierig in Thüringen, jetzt unabhängig von der Wahl, die vor der Tür steht, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen wird das schwierig. Und dann trifft das genau auf das, was mein Vorredner gerade gesagt hatte. Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen das dann nicht so ein. Also sie sind bereit, sich zu qualifizieren. Einige machen das autodidaktisch, andere nehmen die Fortbildungsangebote unseres Fortbildungsinstitutes in Anspruch. Ich war jetzt gerade vor kurzem bei einer Fortbildungsveranstaltung zur künstlichen Intelligenz, macht unser Institut mit der Landesmedienanstalt das gemeinsam. Also es gibt ein großes Interesse, aber diese Verpflichtung, das ist eben genau das, was uns als Länder auf den Plan ruft. Das spricht nicht gegen die Qualifizierung, aber genau 30 Stunden stringent vorzugeben, das hat Konsequenzen für die Länder, die nicht so ohne weiteres umzusetzen sind. Und deswegen denke ich auch, zuerst, was brauchen die Schülerinnen und Schüler und was bringen Lehrerinnen und Lehrer erstens aus dem Studium mit und zweitens, was lernen sie dann faktisch in dem Prozess dazu, denn wir sind alle Lernende und das sind die Schülerinnen und Schüler genauso wie die Lehrerinnen und Lehrer, deswegen diese Verpflichtung, also gerade die quantitative Verpflichtung mit 30 Stunden, das ist einfach zu stringent als Vorgabe und darüber muss natürlich im Einzelnen verhandelt werden. Wie gesagt, die Fortbildung als selbst, die steht nicht in Frage.
Herr Brandenburg, wollen Sie da noch einen Punkt ergänzen, warum Ihnen das so wichtig ist? Weil das ist zum Beispiel eine Zahl, die sehr konkret in dem Entwurf steht. Bei der Zahl des Gesamtvolumens Finanzierung Digitalpakt steht ja noch ein X. Aber da wissen Sie schon genau, was Sie wollen. Warum wollen Sie das?
Ja, sehr gerne. Also zum einen, gerade als Liberaler kann ich natürlich mit dem Begriff Zwang per se wenig anfangen. Da würde ich auch den bisherigen Wortmeldungen dazu zustimmen, dass natürlich jetzt eine Kultur, man muss sich da irgendwo reinsetzen, einfach um es erledigt zu haben, das führt ja nicht zum Ziel. Letztendlich geht es aber durchaus darum, die Fortbildung von Lehrkräften in diesen Bereichen deutlich auszubauen. Da haben wir jetzt einen konkreten Vorschlag unterbreitet, sind natürlich in den Verhandlungen auch offen für bessere Vorschläge. Und die 30 Stunden, das ist jetzt vielleicht, um das auch nochmal einzuordnen, das ist jetzt keine Zahl, die wir uns einfach im Ministerium mal ausgedacht haben, sondern das ist ganz konkret die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK, der Kultusministerkonferenz, wo also die Landeskultusminister und Ministerinnen alle zusammensitzen, diese Bildungswissenschaftliche Kommission einberufen haben. Das ist also konkret die Empfehlung aus der Wissenschaft selbst, an der wir uns da orientiert haben.
Herr Vrase ist Bildungsforscher und beschäftigt sich auch viel mit Steuerung von Bildung. Herr Vrase, was sagen Sie zu diesem Punkt hier in der Diskussion? Also wie sollte man auch zum Beispiel den Punkt Qualifizierung vom pädagogischen Personal beim nächsten Digitalpakt verändern, verbessern?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich begrüßenswert, dass das jetzt mit aufgenommen wird. Das hat der erste Digitalpakt nicht gemacht. Insoweit war das ja eine ziemliche Engführung, eigentlich auf die Ausstattung teilweise auch mit sehr rigiden Vorgaben, die dann zu Verwaltungsproblemen geführt haben. Das ist ja ein relativ komplexer Steuerungsprozess, ausgehend von der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und den Ländern. Das Ganze wird dann über Länderprogramme umgesetzt und von den kommunalen Schulträgern beantragt. Und die müssen das natürlich im Zusammenwirken mit den Schulen erstmal alles ausarbeiten. Und da sind doch wirklich viele, viele Punkte gewesen, wo diese Steuerung nicht gut funktioniert hat. Ich finde es gut, dass sich der Pakt an der Stelle erstmal so einer gewissen Flexibilisierung verschrieben hat. Also zu sagen, wir machen nicht mehr bundesseitig so viele detaillierte Vorgaben für was, dass die Mittel jetzt genau eingesetzt werden können, dass man hier stärker zu einer Output-Steuerung kommt und das Ganze verbindet mit der Idee, dem Ansatz einer Digitalisierungsstrategie. Also die Länder brauchen wirklich eine über diese Ausstattungsfragen hinausgehende Digitalisierungsstrategie und das ist natürlich die Qualifizierung der Lehrkräfte ein wichtiger Punkt. Wie man das dann genau in den Pakt reinschreibt, das ist, glaube ich, da wird sich jetzt ja vieles an Einzelheiten entzünden, aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Es ist wichtig, dass sozusagen diese Richtung auch mit drin ist, dass es sozusagen auch in die Lehrkräfteausbildung reinkommt und in die Fortbildung.
Wenn Sie sagen, die Länder brauchen jetzt auch eine Digitalisierungsstrategie, dann klingt so mit, als hätten Sie die beim ersten Pakt nicht so ganz konkret gehabt. Sie haben ja auch den ersten Pakt ausgewertet und sich damit beschäftigt, wie eigentlich die Mittel bislang ankommen und wo es hakt. Was wissen wir denn eigentlich, wie erfolgreich die Einsetzung der Mittel bisher war?
Ja, erstaunlich wenig, jedenfalls nach außen hin. Wir wissen, welche Mittel jetzt gebunden sind, also dass die Mittel größtenteils jetzt tatsächlich für Maßnahmen eingesetzt werden. Es ist ein Großteil der Mittel noch gar nicht sozusagen umgesetzt worden, also verbaut und in Anschaffung ganz konkret an den Schulen. Das erfolgt jetzt aber noch sozusagen. Das heißt, die Mittel sind abgerufen. Wir wissen allerdings relativ wenig, und das wurde in der Diskussion ja schon angesprochen, über den Ausstattungsstand, der sehr unterschiedlich ist an den einzelnen Schulen. Jede Schule muss ja einen Medienentwicklungsplan, in manchen Bundesländern nennt sich das etwas anders, erstellen, wo auch der Ist-Zustand an der jeweiligen Schule, was die digitale Ausstattung betrifft, festgehalten ist. Und dann sozusagen, was jetzt mit den Mitteln des Digitalpaktes über die Bewilligungen dann tatsächlich an den Schulen gemacht wird. Man hätte eigentlich jetzt die Daten, um sagen zu können, so und so ist der Ausbildungsstand, ist der Ausstattungsstand an der jeweiligen Schule, um dann bedarfsorientiert sozusagen nachzusteuern. Auch da scheint der Pakt darauf hinzuzielen, aber das ist mir eigentlich noch nicht ausreichend akzentuiert.
Vielleicht darf ich das aus Thüringer Sicht mal kurz sagen. Also wir haben für Thüringen eine Digitalstrategie für die Schulen. Ja, und wir haben auch als Thüringen wie andere Länder auch eine Gesamtdigitalstrategie. Wir reden jetzt konkret über Schule, das ist auch richtig. Aber eine Voraussetzung ist, dass die Schulen an schnelle Breitbandnetz, also Glasfasernetz, angeschlossen sind bzw. werden. Das ist in Thüringen von der Strategie nicht ganz aufgegangen. Wir wollten 2023 dort abgeschlossen haben. Das ist, hat nicht geklappt aus unterschiedlichen Gründen. Da gibt es ja andere Förderprogramme, aber ich kann natürlich eine Schule super technisch ausstatten, wenn ich aber die Datenmengen nicht hin und her bewegen kann, Down und Upload, dann funktioniert es eben nicht. So, wir haben eine Schulcloud aufgebaut, Corona hat den entsprechenden Schub gebracht, die Schulcloud wird auch genutzt, da können viele Schülerinnen und Schüler, Schulen gleichzeitig die Schulcloud nutzen, das letzte Jahr sind die technischen Voraussetzungen. In dieser Schulcloud bieten wir die entsprechenden digitalen Bildungsmedien an, die können dort abgerufen werden. Alle Schulen und auch alle Lehrerinnen und Lehrer haben über diese Schulcloud auch ihre E-Mail-Adresse bekommen, dass also diese Frage der Kommunikation geklärt ist. Mhm. Was wir noch gerne hätten, wäre, das wollen wir auch noch aufbauen, eine entsprechende App, damit also auch, hängt ja mal mit Datenschutz zusammen, dass appseitig das ganz konkret auch realisiert werden kann. Wir haben insgesamt 192 Millionen. Davon sind, wie Herr Brase sagt, viele gebunden. Das sind 187. 106 Millionen sind ausgezahlt worden. Das können wir noch bis Ende des Jahres 2024 alles realisieren. Also der Ausstattungsstand in den Schulen ist unterschiedlich. Von Schulen, die noch gar nicht digitalisiert sind, das ist die Entscheidung des Schulträgers, wie er das macht, bis hin, die schon vollständig digitalisiert sind. Und dann gibt es noch wieder die Entscheidung, dass die Schule ganz, also alle Räume, ausgehend von dem medienpädagogischen, wie auch immer das Konzept heißt, das ist jetzt noch nicht entscheidend, also die Schulen müssen sagen, was will ich mit den digitalen Bildungsmedien machen. So, also volle Ausstattung oder nur die Mindestausstattung, die sagen wir, über unsere Digitalstrategie vorgegeben ist. Da schwanken die Auffassungen der Schulträger. Und das sind also Maßnahmen. Das ist aber alles Technik. Und das, was wir bisher diskutieren, ist richtig. Wir müssen mehr in die qualitative Nutzung der Bildungsmedien rein. Aber wir müssen für Thüringen sagen, die Schulen, die technisch ausgestattet sind, nutzen die Möglichkeiten, nicht nur über unsere Schulcloud, auch die anderen Internetangebote, auch von den Verlagen, die dort da sind. Und das sind, jetzt brauchen wir aber Geld, wenn ich jetzt nochmal in bestimmten Plattformen mich befinde, bin ich erstmal auf einem kostenlosen Level und dann kommt aber sozusagen die Bezahlschranke. Und die Bezahlschranke, die müssen wir,
das kennen wir
überspringen können.
Das kennen wir sicherlich auch aus dem privaten Bereich. Herr Holter, genau. Ich würde jetzt gerade mal kurz hier einen Punkt setzen, ein bisschen Musik einspielen, möchte Hörerinnen und Hörern noch die Gelegenheit geben, sich in die Diskussionsrunde hier mit unseren Gästen einzubringen unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie geht es weiter mit der Digitalisierung an unseren Schulen? Der erste Digitalpakt läuft in wenigen Tagen aus und der neue ist noch nicht beschlossen. Wir haben hier in Campus und Karriere schon darüber geredet, wo die Verhandlungen gerade zwischen Bund und Ländern feststecken und wollen uns jetzt noch genauer anschauen, ja, was für den nächsten Pakt zu berücksichtigen ist. Da hat der Holter, Bildungsminister in Thüringen, gerade auch eben nochmal ausgeführt, wo sein Land so steht und was man eigentlich davon weiß, wie gut die digitale Ausstattung da schon vorangeschritten ist und auch mutmaßlich wirkt. Und ich möchte noch mal gerne den Bildungsforscher Michael Vrase reinholen. Herr Vrase, was wissen wir denn ganz genau? Welche Evidenzen gibt es über den Stand, was der Digitalpakt bislang gebracht hat? Also meines Wissens gibt es erste Zwischenergebnisse einer Evaluation erst im Herbst und dann müsste ja eigentlich schon vielleicht dieser nächste Digitalpakt auf die Schiene gesetzt werden. Heißt das, dass wir einen neuen Digitalpakt auf die Schiene setzen, ohne eigentlich genau zu wissen, was der alte bisher bewirkt hat?
Ja, das würde ich so sagen. Also tatsächlich, ich bin eigentlich hauptsächlich in der Forschung mit der Governance, also mit Fragen von Bildungssteuerung befasst. Und wir haben uns das in der kleinen Studie angeschaut und zu unserer Überraschung, muss ich ehrlich gestehen, ist es so, dass wir mit dieser Studie quasi bislang die einzigen sind, die etwas sagen können. Wobei wir relativ wenig sagen können, weil das ist nur eine qualitative Studie. Das heißt also, wir haben Interviews geführt mit einer Auswahl von Praktikern und Praktikerinnen, die mit der Umsetzung des Digitalpakts betraut sind in einzelnen Bundesländern. Also das ist keineswegs eine repräsentative Studie. Und tatsächlich das, was wir sozusagen nach außen hin wissen, und das halte ich auch für ein ganz großes Versäumnis, auch des Bundes vor allem, ist das, was also der Mittelabfluss beziehungsweise die Mittelbindung. Wir wissen nicht genau, wofür. Wir wissen nicht, welche sonstigen Prozesse damit verbunden sind. Wir wissen nicht, wie der Ausstattungsstand der einzelnen Schulen ist, obwohl man das eigentlich im Rahmen dieses Programms alles mit erhoben hat. Wir haben ja diese Medienpläne und so weiter. Man könnte das auswerten und dann könnten wir viel besser auch sagen, ja, wie ist der momentane Stand, wie groß sind die Unterschiede und wo muss dieser Digitalpakt 2.0 eigentlich ansetzen? Alles das weiß man nicht.
Mhm. Herr Brandenburg, da sind Sie direkt adressiert als Vertreter des Bundes hier in der Runde.
Ja, Sie haben ja gerade die Lage zutreffend beschrieben. Auch bundesseitig erfahren wir ja nur immer ein Stück weit verzögert, alle 6 Monate nochmal einen Zwischenstand über die Mittelbindung und Mittelabfluss in den Ländern. Das heißt, auch uns liegen tatsächlich diese Daten, in welcher Schule oder vielleicht auch die Ebene drüber, der Stand wie ist, die liegen uns ja auch nicht vor.
Aber ist das nicht fahrlässig, wenn man 6,5 Milliarden Euro auf die Schiene bringt, dass man am Ende nicht weiß, wie die tatsächlich eingesetzt werden?
Es ist natürlich ein Problem, aber ganz offen, wir können ja auch in dieser Legislaturperiode mit dem nur arbeiten, was ja auch vor vielen Jahren genauso unterschrieben worden ist. Und wichtig ist, daraus nur zu lernen. Es ist ja auch gut, dass es diesen Digitalpakt 1.0 gab, weil der erst recht übrigens während der Pandemie, während der Schulschließungen durchaus nochmal sehr geholfen hat, die technische Ausstattung voranzubringen. Aber jetzt so zu tun, als könnte man da einfach Copy-Paste das weitermachen wie bisher, das kann es ja nicht sein. Und deshalb ist neben den Punkten, die wir eben gesprochen haben, tatsächlich auch die Frage der Governance. Wie kriegen wir das hin, auch vielleicht etwas aktuellere Zahlen und zielgerichtetere Zahlen in der Steuerung des Digitalpakt 2.0 in den nächsten Jahren, der bis 2030 dann laufen soll, das hinzubekommen. Das ist auch Gegenstand der Verhandlungen. Nach meinem Eindruck ist das nicht ganz so kontrovers mit den Ländern wie manch andere Themen. Aber das muss deutlich besser sein als beim letzten Mal. Und ausdrücklich auch die Umsetzung. Da gab es ja von vielen Schulträgern, von den Kommunen oft große Kritik daran, dass einiges bürokratischer geworden ist, als es sein musste. Auch das ist das gemeinsame Anliegen, das schlanker zu machen. Am Ende kommt es auf die Balance an, weil natürlich jede Zahl, die Sie auf Bundesebene zur Verfügung haben müssen, erstmal durch irgendwen erhoben und in Systeme eingespeist werden muss. Also man darf die Schraube auch nicht überdrehen.
Aber dann hat man auch wieder ganz viel Bürokratie am Ende. Ja,
so
ist es. Ich habe irgendwo in der Runde, ich sehe ja hier nur mal für die Hörerinnen und Hörer da draußen, nicht meine beteiligten Studiogäste, die sind mir digital zugeschaltet. Aber ich habe so einen Raunen gehört, weiß jetzt aber nicht, welcher Person ich das zuordnen soll.
Vielleicht kam das von mir, Frau Brinkmann.
Herr Fugmann.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf den Faktor Zahl eingehen. Wir haben ja Output-Ergebnisse aus dem Bildungsbereich und die sind nicht gut. Mhm. Das könnte man ja jetzt in Korrelation setzen zu der Digitalstrategie nicht des Landes oder nicht des Bundes, sondern der Einzelschule und der regionalen Ebene. Herr Brase, wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, dass der Ausgangspunkt, der ist, dass Schulen ja ein Medienkonzept beim Schulträger einreichen. Dieses Medienkonzept sollte nach Möglichkeit ja nicht ein digitales Ausstattungskonzept sein, sondern das sollte ja schon mal bei dem Leitbild der Schule beginnen. Und wenn ich jetzt eine Schule habe, die sich Personalisierung und Individualisierung des Lernens auf die Fahnen schreibt, wie zum Beispiel die Alemannenschule Wutöschingen, dann hatte ich von vornherein eine Digitalisierungs- und Ausstattungsstrategie, die 1:1 auf dieses Ziel einzahlt. Dann braucht die vielleicht andere Geräte als anderswo. Und als wir den Digitalpakt 1 administriert haben, waren wir in dieser Corona-Schockstarre. Und da ist ja auch viel Systematik, die eigentlich da war, verloren gegangen. Und man hat erstmal gesagt, Geräte. Und das fällt aber jetzt auf völlig unterschiedliche pädagogische Ökosysteme. Und deshalb wird die Heterogenität der Ausstattung in der Schule immer bleiben. Und das beißt sich natürlich mit den Anforderungen der Träger, die aus diesen Medienkonzepten der Einzelschulen von der Förderschule bis zum Berufskolleg, die aus diesen Medienkonzepten ja einen Medienentwicklungsplan für ihre Kommune machen müssen. Und jetzt brauchen Schulen auf der einen Seite pädagogischen Freiheiten, auf der anderen Seite brauchen die Schulträger natürlich Standardisierung. Und dazu muss unbedingt das Verhältnis von inneren und äußeren Schulangelegenheiten beleuchtet werden. Es müssen Kommunikationsforen und rechtliche Verbindlichkeiten über die auch eine Dialogverpflichtung zwischen Schulträgern und Schulen geben in bestimmten Kreisen. Wir haben in Gütersloh das sehr gut erprobt, im Zentrum Digitale Bildung, und es ist auch im Forum Bildung und Digitalisierung im LEPPD aufgearbeitet und auch dokumentiert, weil ich sonst ein richtiges Transmissionsproblem habe, wenn es darum geht, das einzelne Kind zu beschulen. Mhm. Und die Gerätekonfiguration in einer Grundschule ist eine völlig andere Gerätekonfiguration in einer weiterführenden Schule. Und wenn ein Schulträger glaubt, dass es auf Dauer in der Zukunft des Lernens so gehen wird, dass ich nicht eine 1:1-Ausstattung und WLAN bis in die Turnhalle liegen habe, wer das heute noch glaubt und zum Konzept zugrunde liegt, der macht was falsch. Mhm.
Möchte jemand in dieser Runde darauf reagieren? Herr Holter?
Ja, ich würde gerne darauf reagieren. Ich glaube, Herr Braas oder Herr Fugmann waren es, einer von euch, Ihnen beiden, Entschuldigung, von Ihnen beiden hat er gesagt, wir müssen vom Schüler und von der Schülerin her denken. So, wenn ich jetzt mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, die sagen mir, naja, das, was an digitaler Kompetenz die dann Auszubildenden mitbringt, das reicht nicht. Ist eine Sicht eines Ausbildungsbetriebes soweit in Ordnung. Da müssen wir uns doch als Schule die Frage stellen, was müssen wir den Schülerinnen und Schülern an Kompetenzen vermitteln, damit sie dann auch diesem Ausbildungsanspruch gerecht werden können. Und das, glaube ich, ist jetzt der Anspruch. Da gebe ich Ihnen, Fugmann, vollkommen recht. In der Grundschule ist es ein anderer Anspruch wie in der 10. Klasse einer, bei uns heißt das Regelschule oder Gemeinschaftsschule, ja, also dort im Mittelschulbereich. Mhm. Und ich glaube, über die Inhalte, wir haben ja kompetenzorientierte Lehrpläne in Thüringen, was an Kompetenzen im digitalen Bereich, aber auch im analogen Bereich, ist immer ein Mix von digitalen und analogen Unterricht, welche Kompetenzen müssen konkret vermittelt werden. So, darüber wird, da gebe ich allen Vorrednern recht, darüber wird zu wenig gesprochen. Corona war ja, wir machen erstmal Technik, damit wir überhaupt über digitale Konzepte miteinander kommunizieren und Unterricht machen können. Jetzt geht es aber darum, die Qualität in den Mittelpunkt zu stellen.
Und dass man die auch messen kann, die Qualität? Weil das war ja auch nochmal so ein Ansinnen, was hier eben in die Runde kam.
Ja, wir können messen, wie viel Geld ausgezahlt wurde, wie viele Geräte da sind, ob die Schule vollständig WLAN hat oder nur punktuell WLAN hat. Das kann man alles feststellen. Aber ich glaube, am Ende ist es die Frage, wie wird dann diese digitale Technik und dieses digitale Angebot auch inhaltlich und qualitativ genutzt, um die Schülerinnen und Schüler entsprechend zu befähigen. Und glaube ich, das ist die Herausforderung, die wir auch mit dem Digitalpakt 2.0 stärker in den Blick nehmen müssen. Ich hatte eingangs schon gesagt, na klar, es geht um Ersatzinvestitionen, es geht um Software-Updates und neue Software, die angeschafft werden muss. Es geht um diese Fragen der künstlichen Intelligenz. Das sind ja alles die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich finde auch die ganze Diskussion übrigens absurd, die KI aus den Schulen rauszuschließen oder Smartphones in den Schulen nicht mehr zuzulassen. Es wird in den Schulen geregelt, wie mit den Geräten umgegangen wird. Und das sind alles solche Fragen, die meines Erachtens erstmal kulturell eine Rolle spielen. Aber der Digitalpakt 2.0 muss die Schulen befähigen, genau diesen qualitativen Sprung aufzuschaffen mit den digitalen Bildungsmedien. Das ist eine riesige Herausforderung.
So, jetzt war schon häufiger das Stichwort Frage. Eine Frage hat auch unser Hörer, Herr Kutschera, den ich in dieser Runde begrüßen möchte. Welche, Herr Kutschera?
Ja, hallo in die Runde. Ich bin selbst tätig als Professor an der Technischen Hochschule in Mittelhessen und habe viel mit Cloud-Systemen zu tun. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum es in unserem Bildungsföderalismus so ist, dass in fast jedem Bundesland eine eigene Schulcloud entwickelt wird und warum da nicht zum Beispiel von Seiten des Bundes gemeinsam ein System entwickelt wird, denn so unterschiedlich sind die Anforderungen in den verschiedenen Bundesländern ja nicht, oder?
Eine spannende Frage.
Die Frage kann ich beantworten.
Herr Holter, für Thüringen?
Nein, nicht für Thüringen, das war für die KMK. Das war 2018, 2019, genau, und da springe ich jetzt dem Bund bei. Das war nämlich damals im Auftrag des Bundes durch das Hasso-Plattner-Institut eine Schulcloud entwickelt worden für ganz Deutschland. So, dann haben wir in der KMK zusammengesessen, Und stand die Frage, ob alle 16 Länder dieses Angebot dann nutzen werden. Das war nämlich der Auftrag des Bundesbildungsministeriums damals gewesen. Dann haben sich nur drei Länder, und das waren nämlich Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen, entschieden, dieses Angebot zu nutzen. Und wir drei Länder, wir nutzen alleine dieses Angebot. Alle anderen machen ihr eigenes Ding, auch in Zusammenschlüssen, im Norden beispielsweise weiß ich das. Aber es läuft richtig gut. Ja, wir sind da auch in Verhandlungen, wie es weitergeht mit Dataport. Das ist also der technische Anbieter, der das ganz konkret für uns realisiert. Aber wir haben beste Erfahrungen damit gemacht. Ich bin, wie der Hörer das auch sagt, ich bedauere das, dass es uns nicht gelungen ist, eine Schulcloud für ganz Deutschland zu, also entwickelt ist sie, aber so aufzubauen, dass sie dann auch von allen genutzt wird. Ist leider so.
Herr Kutschera, was sagen Sie zur Antwort?
Ja, die Entscheidung fiel 2018 und inzwischen genau. Sind wir 6 Jahre weiter. Da könnte man ja eigentlich auch noch mal über eine Kursänderung nachdenken, oder? Also
wird denn drüber nachgedacht, Herr Brandenburg? Sie haben ja, wie gesagt, ein paar Vorschläge auch gemacht, was so die Länderzusammenarbeit angeht.
Ja, Herr Holter hat es ja gerade gut zusammengefasst. Das Angebot, also die Anschlussentwicklung seitens des Bundes wurde damals finanziert. Am Ende ist es im föderalen System aber natürlich hoheitliche Aufgabe jedes einzelnen Landes, das zu entscheiden, was im Digitalpakt 1.0 und dann hoffentlich auch im Digitalpakt 2.0 angelegt sein wird, sind die sogenannten länderübergreifenden Vorhaben, wo sich also bei mehreren Dingen, Entwicklungsfragen durchaus auch einige Länder zusammenschließen können. Das wurde vor ein paar Jahren meines Erachtens noch sehr unterschätzt. Wir sehen gerade jetzt im Zuge künstliche Intelligenz insbesondere, dass da einige sehr hervorragende Dinge entstanden sind. Und solche Formate grundsätzlich sollen auch im Digitalpakt 2.0 möglich sein.
Herr Kutschera, dann danke ich Ihnen jetzt erstmal für diesen Punkt, den Sie in die Runde eingebracht haben. Der war auf jeden Fall sicherlich nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Wir laufen so ein bisschen aufs Ende der Sendung zu und deswegen möchte ich nochmal ein bisschen perspektivisch mit Ihnen in die Zukunft schauen. Bis wann, wenn wir uns jetzt so einen Zeitstrahl angucken, also wie gesagt, in wenigen Tagen läuft formal zumindest der erste Digitalpakt aus. Der zweite müsste jetzt mal irgendwann aufs Gleis gesetzt werden. Welchen Zeitstrahl haben Sie da vor Augen, Herr Brandenburg?
Also im Moment sind wir ja mitten in den Verhandlungen drin. Ich glaube auch, dass die Qualität des Digitalpakt 2.0 am Ende sich nicht an der Frage festmacht, wie einfach waren die Verhandlungen oder ob man da 2 Wochen früher oder später fertig geworden ist. Klipp und klar ist, dass wir mit dem nächsten Jahr loslegen wollen. Es sind ja auch noch ein paar Milliarden Euro auf Bundesebene, die bisher nicht abgerufen worden sind. Die Gelder an sich, die können noch bis 25, teilweise sogar bis 2026 noch abgerufen werden. Insofern ist das Ziel, für 25 an den Start zu gehen. Und wir hoffen, habe auch durchaus teils positive Signale aus den Gesprächen mitvernommen. Es gibt ja weitere Verhandlungstreffen jetzt im Mai noch auf Arbeitsebene und Staatssekretärsebene, dass wir da in den nächsten Wochen zügig Fortschritte
machen. Aber haben Sie irgendwo einen Fixpunkt, dass Sie sagen, Juni muss das aber stehen, bevor wir uns alle wieder in die Sommerpause verabschieden?
Also entscheidend ist, dass es am Ende ein gutes Ergebnis wird.
Da wollen Sie sich nicht näher festlegen, höre ich daraus. Herr Holter, wie sehen Sie es?
Ja, ich habe jetzt eben gerade zur Kenntnis genommen, dass Herr Brandenburg gesagt hat, dass wir auch 25, 26 noch abrechnen können. Das war jetzt für mich neu. Es hieß immer, bis zum 31.12.24 muss die Abrechnung erfolgt sein. Das können wir dann nochmal im Sinne von Information nacharbeiten. Ja, wir können uns nicht so viel Zeit lassen. Also ich bin auch daran interessiert, dass wir einen guten Digitalpakt 2.0 machen mit vielen Ansprüchen, die wir auch in dieser Stunde diskutiert haben. Ich will aber darauf aufmerksam machen, das geht uns Ländern ja genauso wie dem Bund. Wir stellen Haushalte auf und deswegen ist es nicht so, dass wir erst überspitzt jetzt Weihnachten 2024 damit fertig sein können. Denn wir müssen oftmals in den Ländern unsere eigenen Programme machen. Manchmal muss man gesetzliche Änderungen vornehmen. Wir müssen die Richtlinien auf den Weg bringen und vieles andere mehr. Da sind wir auch nicht als Bildungsministerium allein im Boot. Dann haben wir das Finanzministerium, den Rechnungshof und viele andere Dinge, viele andere Partner, die da mitspielen. Die Kommunen als Schulträger müssen mit ins Boot geholt werden. Also wir müssen immer daran denken, nach Bund und Ländern kommen noch weitere Maßnahmen in den Ländern und Partnerinnen und Partner, die mit ins Boot geholt werden müssen. Also das ist meines Erachtens wichtig. Deswegen mein Wunsch wäre, und ja, zum Sommer müssen wir fertig werden, damit wir dann, wenn es jetzt zum 1.1.25 losgehen soll, das zweite Halbjahr nutzen können, um diese ganzen Prozesse auf den Weg zu bringen. Und wir brauchen die Sicherheit, dass es tatsächlich dann auch über 5 Jahre Konsistenz durchgeht und nicht von Jahr zu Jahr. Und ich bitte einfach darum, dass wir zu
und auch länger.
Ja, und auch länger. Darüber hinaus, ganz klar, Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe, die auch durch den Bund mitgetragen werden sollte.
Das kann Herr Brandenburg dann von dieser Sendung gerne mitnehmen, höre ich raus. Und ich möchte den anderen beiden Gesprächsgästen in den letzten anderthalb Minuten noch Gelegenheit geben, Ihren Wunsch zu äußern. Herr Vrase.
Ja, ich hoffe, dass also und sehe das auch in diesem neuen Entwurf durchaus angelegt, dass viele von den Dingen, die man gelernt hat aus dem ersten Digitalpakt, jetzt aufgegriffen werden, was wir ja schon angesprochen haben, umfassendere Digitalisierungsstrategie, Qualifikation mit einbeziehen, natürlich auch datengeschützte Schulentwicklung ermöglichen, da auch ein grundsätzliches Konzept für zu haben. Also das ist erstmal alles positiv und ich hoffe, dass es jetzt bald zu einer Einigung kommt. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der den Herr Holter hier auch angesprochen hat, ist, dass der Bund hier ja ein falles Ei ins Nest gelegt hat, nämlich mit dieser Aussage, dass es sich um eine letztmalige Unterstützung des Bundes handeln sollte. Und wir brauchen genau das Gegenteil. Der Bund engagiert sich insgesamt auch im OECD-Vergleich in der Bildung viel zu wenig. Er müsste hier dauerhaft, also auch über diese 5 Jahre hinaus etwas tun. Und das finde ich sehr, sehr negativ, dass das drin steht.
Sehr, sehr negativ. Und jetzt nur noch 30 Sekunden für Herrn Fugmann, der sozusagen fast das letzte Wort in dieser Runde hat.
Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also es ist ein Transformationsthema und Transformation bedeutet, so hat es die scheidende KMK-Präsidentin Frau Günther Wünsch in der Veranstaltung gesagt, Transformation verlangt von uns allen, auch Besitzstände zu überprüfen und auch das eine andere loszulassen im Sinne von einer guten Bildung und im Sinne von einer Verantwortung für das, was wirklich bei den Kindern passiert und was damit wir das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich chancengerechte Bildung und Kinder, die mündig in die Welt gehen können. Und dafür hoffe ich, dass es geht und dass die Schulen Planungssicherheit bekommen, um diesen Weg weiter voranzubringen.
Vielen Dank. Bleibt mir dann noch zu sagen an die Runde und an alle, die sich an der Diskussion hier beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann und ich wünsche Ihnen noch einen sehr angenehmen Radionachmittag.